So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Apparat Folge 3. Hannes Zwetschke heute am Apparat mit...
Mit Rainer Wolf, hi.
Mit Rainer Wolf von Arktis.de. Rainer, ich glaube, wir beide haben uns richtig reingehypt für heute.
Ey, also, ja. Wir haben uns gestern schon gut vorgehypt und die letzte Woche sowieso.
Letzte Woche war die halbe Bandbreite auf WhatsApp nur Rainer Wolf und Hannes Zwetschke, wie wir uns beide gefreut haben auf den Termin. Ja, ihr Lieben, wer Rainer nicht kennt, Rainer ist tatsächlich für mich einer der ganz, ganz großen OGs im Internet, ein richtiger Original Gangster. Und ich habe mal so als Startsatz mir hier auf meinem Telefon geschrieben, vom Commodore zu den Apple Watch Armbändern. Ich sage ja bei mir immer vom DJ zum Leichenwagenfahrer. Ja, wie kommt, und was wir vor allem, glaube ich, sagen müssen, Rainer, wir müssen erstmal erklären, was Commodore ist. Meine Freundin hat auch gesagt, ey, was
ist das? Das ist so lange her, ne? Also Commodore war vor fast 40 Jahren mal der letzte Scheiß. Das war also quasi der erste Homecomputer, den man sich so als Privatmann quasi leisten konnte und wo es dann auch entsprechendes Angebot an Equipment für gab. Und wir haben damals Software dafür angeboten. Das waren so die Anfänge. Also damals war es erst der C64, dann der Commodore Amiga. Damit sind wir halt relativ groß geworden. Und irgendwann ging halt Commodore den Bach runter und dann haben wir uns Richtung Apple Macintosh dann bewegt. Das war so, aber das, wie gesagt, das war ja tiefste Steinzeit. Also Commodore Amiga kennen heute echt die wenigsten
noch. Aber wie kommt es, ne? Also ich habe dich erst gestern auch privat kennenlernen dürfen. Du bist ja Unternehmer durch und durch, das merkt man so. Ne? Eine meiner Folien auf meinem Community Day war ja Unternehmen statt Unterlassen. Und bei dir merkt man einfach auch hier, ne? Wir sind auch schön in Arktis Beach, und man merkt einfach, überall ist Unternehmen, überall geht's zu. Hast du das schon immer gewusst, oder?
Ich habe einfach Bock drauf, was du meinst. Also ich war früher immer so ein bisschen so, habe ich gemerkt, so diese, ja, ich konnte gut verkaufen immer. Das war so, waren so die Anfänge. Ich konnte irgendwie Dinge und Sachen immer gut an den Mann bringen. Und ja, und dementsprechend bin ich dann halt auch angefangen, es fing halt ganz früher auf dem Schulhof an, Dinge und Sachen zu verkaufen. Das waren da damals so Softwareprodukte, die irgendwelche Schulkollegen dann geschrieben haben und die man dann halt vermarktet hat im Kleinen. Und ja, ich habe gemerkt, das ist mein Ding. Und ja, Dinge irgendwie zu erschaffen, die Ideen hatte ich meistens immer. Ich konnte es aber nicht selber. Ich konnte nie selber programmieren oder sowas. Aber ich kannte immer wieder Leute, die es dann gemacht haben. Und deren Produkte habe ich dann quasi dann vermarktet. Das war so mein Ding. Schöne Verpackung drum, schöne Werbesprüche, halt das ganze Programm. Und ja, und so fing das Ganze dann damit an. Und das war damals unter dem Label Oase, hieß das noch. Oase quellfrische Software, das war so der Start. Und ja, damit haben wir halt Amiga-Produkte verkauft, so Dinge, die die Welt so braucht, sag ich mal, Haushaltsbücher, da war ich 18. Also das, also ich bin eigentlich schon mit 16 angefangen, das war halt so diese Geschichte, so aus dem Schulhof kleine selbstgeschriebene Programme zu verkaufen, also ist von Kollegen, aber richtig offiziell meine Firma habe ich halt mit 18 angemeldet und eben auf dem Commodore Amiga sind wir dann gestartet, das war so damals so der Startpunkt.
Mit 18, wie alt war, welches Jahr war das, das war?
86.
Weißt du, was ich total abgefahren finde? Du hast gegründet, habe ich auf deiner Webseite gesehen, am 1. April 86 und ich auf den Tag 20 Jahre später am 1. April 2006.
Ja, geil.
Genau 20 Jahre später. Ist geil, ne?
Verrückt. Ja, also es ist genauso wie wir auch, glaube ich, den ersten Internetshop Deutschlands hatten. Oder Shop, das war damals nur eine Internetseite mit arktis.de. In der gleichen Woche haben wir angemeldet wie apple.com. Ne? Ja. Also es ist ja quasi in der gleichen Woche haben wir unsere Domain angemeldet.
Also ich stelle das immer wieder fest, auch bei mir in der Agentur nur, ne, mit den Leuten, die da 25, 30 sind, wenn du das so erzählst, mit dem Anfang des Internets, die schauen dann immer anders, wir haben auf 100. Also das ist unvorstellbar. Heute, ne?
Wie, das war ja damals die Zeit, es gab kein Internet, kein gar nichts. Wir haben ja über Kataloge und über Messen unsere Produkte verkauft. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich meine, der eine oder andere kennt noch den dicken Otto-Katalog von früher oder sowas.
Ja.
Ich weiß nicht, welche Kataloge gibt es heute überhaupt noch, aber das war damals immer so, alle 3 Monate kam ein neuer Printkatalog raus. An dem Tag, wo er dann fertig war, war er schon nicht mehr aktuell, weil irgendwie 10 Programme ausverkauft waren, die Preise geändert wurden, aber das war halt so. Und dann haben wir halt einen Großteil unserer Produkte damals auf diesen Amiga-Messen verkauft. Ja. Da sind wir dann wirklich mit der ganzen Firma, die haben wir dann in so einem großen 10-Tonner reingepackt, zu den Messen gefahren, haben dann in 3 Tagen den Umsatz unseres Lebens gemacht.
Und
dann
war richtig Messeverkauf
quasi, logischerweise. Da war Verkauf ohne Ende. Die haben uns wirklich zu Deutsch die Bude wirklich eingerannt. Das war Wahnsinn. Also da standen, vor Messeöffnung standen dann 10.000 Menschen vor der Tür in einer Riesenschlange.
Was waren da so Messen? Was waren das so?
Das war halt die Amiga-Messe, ne? Die,
richtige Amiga-Messe.
Das war, wie hieß die? Amiga-Expo hieß die eine. Und dann gab es später die Mac-Expo für den Macintosh. Und das waren halt, das waren Verkaufsevents, ne? Also und da haben wir uns echt drauf gefreut. Wir sind da wirklich mit 20 Leuten von der Firma hin, hatten immer einen relativ großen Messestand für unsere Verhältnisse, also irgendwie so ein 100 Quadratmeter Stand, hatten ihn vollgepackt mit Ware, hatten in dem LKW auch noch alles vollgepackt, jede Menge Kataloge natürlich dabei. Ja, und das war dann unser Auftritt. Da haben wir quasi fürs ganze Jahr Werbung gemacht wieder im Vorfeld. Die Leute haben ihre Kataloge gekriegt und haben halt im nächsten halben Jahr oder im nächsten Jahr dann darüber bestellt. Ja, und dann nächstes Jahr gab es dann die nächste Messe.
Ne? Was ich immer so abgefahren finde, wie hat sich die Welt jetzt verändert? Ich meine, es sind jetzt 40 Jahre, ne? Das war jetzt wahrscheinlich mit den großen Messen auch nicht in den ersten Jahren.
Ja, auch kein iPhone oder noch nichts.
Das nix, war ja
gar nichts.
So, ich erinnere mich noch, also ich habe Ausbildung bei Weltbild gemacht, das ist ja jetzt 22 Jahre her oder was. 23 Jahre. Und wir haben immer den Katalog gemacht, in Quark Express damals noch. Das war natürlich dann schon auf dem Mac.
Ja, ich war Ragtime.
Ja, und die hatten eine ES 9000, so eine Lagersoftware, und das war in Quark Express angebunden. Und der Katalog hatte schon so, was hatte der Velvet-Katalog? Ja, wir sagen 200, 300 Seiten. Und die ganze Datei, die Druckdatei, waren 3,5 Megabyte. Das war eine Menge damals. Das kann man sich nicht vorstellen.
Ja, Wahnsinn.
Und ich glaube, es hat Leonardo geheißen. Das war so eine Karte.
Ja, ja, genau. Ja, ja, genau.
Unglaublich, ey. Und dann gab es so ein Leonardo-Zimmer und da habe ich es einmal verkackt. Also da musstest du am Freitag, klar, natürlich Tag und Nacht, weißt du ja eh, Deadline macht immer das Ding, ne? Tag und Nacht den Katalog produziert und am Freitag haben sie dann irgendwann mal so im zweiten Ausbildungsjahr gesagt, schickst du das dann an die Druckerei? Das ist wirklich mit diesem Leonardo-Protokoll, das war, glaube ich, auf ISN-Basis oder was, hast du es an die Druckerei geschickt und die 3,5 Megabyte haben das komplette Wochenende gedauert.
Ich weiß noch, wir haben anfangs immer die Folien noch im Briefumschlag immer per Paket senden müssen. Dann kam also
für die Lithografie.
Ja, genau. Ja. Für jede Anzeigenseite gab es dann immer die 4 Farbfolien und da musst du das Ganze dann entsprechend dann rechtzeitig noch per Express hinschicken, weil wir meistens auch mal kurz vor der Deadline der Zeitschriften dann immer erst die Anzeigen gemacht haben.
Ja.
Also das waren natürlich ganz andere Zeiten und dementsprechend hat sich natürlich auch unsere Firma verändert. Ne? Also Oase war halt der Anfang damals. Und
das müssen wir vielleicht auch noch dazu sagen. Du hast ja dann relativ schnell hier in Rosendahl ein Haus gekauft und oder erst ging es zu Hause los? Oder?
Genau, es ging tatsächlich zu Hause bei meinen Eltern im Haus los und dementsprechend habe ich natürlich das ganze Wohnzimmer, Flure und alles voll Ware vollgestellt gehabt.
Die hatten auch Spaß.
Bis meine Eltern irgendwann gesagt haben, wenn sie dann mal nachts aufs Klo mussten und über die Ware gestolpert sind, so Junge, da muss ich was ändern. Und dann habe ich halt relativ früh, ich glaube, es war so um die 20 war ich da, habe ich dann beschlossen, okay, ich brauche jetzt irgendwie Firmengebäude oder irgendwas. Und da die Firma am Anfang wirklich super lief, habe ich dann hier in Osterwick, auch hier in diesem Ort hier, ein Einfamilienhaus gekauft.
Aber also nichts Industrie und so.
Nee, mitten im Wohngebiet. Also es war einfach ein ganz normales, tolles Einfamilienhaus. Da wohnte früher eine Familie mit 5 Kindern, dementsprechend viele Zimmer, viel Platz. Und da haben wir dann unsere Firma aufgezogen.
Und das hast du finanziert damals?
Das brauchte ich damals nicht finanzieren, weil es damals echt schon am Anfang so gut lief mit unseren Softwareprodukten.
Da kommt gleich nochmal so eine Geschichte. Ja. Also mit Finanzierung hast du es nicht so?
Nee, gar nicht. Also ich tue mich da immer schwer mit. Ja, jedenfalls sind wir dann eingezogen und haben quasi so ein bisschen die Nachbarschaft auf Trab gehalten, weil natürlich jeden Tag irgendwelche Paketlieferungen kamen, weil wir waren halt ein Startup. Ne? Wir haben halt gearbeitet, weil wir Bock hatten. Im Zweifel haben wir abends eine kleine Grillparty gemacht bis nachts um 2 und dann fiel uns ein, so jetzt können wir arbeiten. Mhm. Und dementsprechend lautstark ging es natürlich immer mal wieder zu. Also war eine tolle Zeit. Mhm. Aber ich glaube, die Nachbarn waren dann froh, als wir dann im Jahr 1999 Ende dann da ausgezogen sind und hier diese Location bezogen haben.
Vielleicht kurz ein Exkurs zu heute, aber dann rollen wir weiter von 99 zu heute. Weil was mich gestern tatsächlich total begeistert hat, wir waren gestern in Tobitown in Ahaus und haben viel gequatscht und dann hatte ich so einen Magic Moment, weil du am Ende des Tages hast du dann gesagt,
hat er mir gar nicht gesagt,
ja, geheim, nee, aber hatte ich wirklich einen Magic Moment, weil ich habe dir gesagt, bei mir fragen so viele Leute an für mal eine Stunde quatschen und bei dir eben auch und das ist ab einer gewissen Reichweite einfach so, ne? Und dann habe ich gesagt, ja du, ich biete mittlerweile One-on-One-Beratungen an und habe dir Calendly gezeigt.
Ja, genau.
Also in meiner Branche ist ja Calendly, also ohne Calendly geht es nicht.
Ich kannte es nicht.
Und ihr müsst euch vorstellen, der Rainer hat so gesagt, ja, was macht es dann? Und dann sage ich so, naja, das verbindet sich halt mit dem Kalender und dann buchen sich die Dinge und dann sagt der Rainer so, ja, aber ich habe ja gar keinen Kalender. Ich brauche gar keinen Kalender. So, und das finde ich heute eigentlich schon auch so eine ganz spannende Geschichte, weil also in der Agenturbranche oder allgemein bei den Unternehmern gibt es ja nicht. Wir sind nur getrieben so, ne?
Ja, ich weiß das.
Und ich glaube, das ist so das, wie ich dich jetzt auch kennenlerne. Also Nummer 1 kann man mal bestätigen, du bist auch 1:1 wie auf TikTok, also ganz genauso von der Art.
Also
ne?
Ich verstehe mich, also ich bin halt so, wie ich bin. Und alles andere bringt ja auch nichts.
Da hat mir letztens einer auch einen ganz spannenden Satz gesagt, der passt so ein bisschen da rein. Der hat gesagt, er hat von seinem Vater gelernt, Junge, sag immer die Wahrheit, die kannst du dir am besten merken.
Ja, und ist so, weil wenn du irgendwelche Geschichten erzählst, irgendwie spätestens beim 100 Mal wiederholen, ist die Geschichte ein bisschen anders. Ich sag mal, fällst du dann immer auf die Nase, aber den Stress tue ich mir gar nicht an.
So, jetzt waren wir 99, also Umzug, jetzt müssen wir hier ins Industriegebiet.
Also zwischendurch haben wir erstmal die Firma Arktis gegründet, nachdem dann ja der Amiga,
sind wir schon beim Namen, genau, Oase,
also,
Arktis,
also Oasefinger, da war der Anfang, Amiga-Zeit, Amiga, Commodore ging pleite. Und was haben wir gemacht? Wir mussten uns ja irgendwie retten, also haben wir die Firma Arktis gegründet. Oase ist Wärme, Arktis Kälte, also das Gegenstück.
Ja.
Oase damals, was weiß ich, quellfrische Software hieß es, glaube ich, und Arktis eben eiskalte Software oder coole Software. Dementsprechend sind wir dann mit Arktis durchgestartet und da ich sowieso meine ganzen Werbeanzeigen schon damals auf dem Apple Macintosh gemacht habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt stürmen wir den Mac-Markt mit den Produkten, die quasi auf dem Amiga erfolgreich waren. Und da haben wir auch für ziemlich viel Unruhe gesorgt, weil es gab zu der Zeit keine deutschsprachige Mac-Software. Das waren alles so Importe aus Amerika, die es gab. Es gab da so die alteingesessenen Versandhändler auch schon im Mac-Bereich, die halt ihre Produkte zum Teil auch echt sündhaft teuer verkauft haben. Und wir sind dann reingeprescht und haben dann so die ersten 20-Euro-Produkte angeboten, Haushaltsverwaltung, Raumdesigner.
Die waren aber auch selber entwickelt, oder?
Die waren dann quasi von den Amiga-Programmierern, die ich dann im Laufe der Zeit angesammelt habe. Ich habe den allen Macintosh hingestellt und die haben das alle umprogrammiert auf Mac.
Ach, crazy.
Und dementsprechend haben wir dann so die ersten deutschsprachigen Mac-Produkte auf den Markt gebracht.
Ach, das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, du warst auch da auch nur Händler, aber da warst du ja Softwarehersteller.
Nee, da war ich quasi Softwarehersteller. Mhm. Also wir waren ja erstmal rein Software, weil die Geschichte, zum Beispiel kam dann ja auch diese Aquarium-Bildschirmschoner irgendwann ins Spiel.
Leute, da müsst ihr jetzt die Ohren spitzen. Also das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ihr kennt es, also vielleicht nochmal für die Jungen. Ne? Das soll jetzt heute hier kein alter weißer Mann-Podcast werden. Ne? Aber,
ich bin der alte weiße Mann hier.
Am Ende des Tages, das ist ja völlig irre. Also es gab mal eine Zeit, erinnert euch an eine Zeit, es gab mal eine Zeit,
damals,
wo man Bildschirmschoner gekauft hat. Weil, also wir müssen ja sagen, also das war ja, jetzt sind wir glaube ich so im Zeitalter AOL-CD, oder? Ne? Modem, das hier
bei
der Internet-Einwahl. Und jetzt sagst du so, jetzt will ich customizen. Ja. Die Leute wollen ja customizen. Ne? Wir kommen später auf die Apple Watch-Bänder auch.
Wo ich meine, 40 Jahre ist ja auch wirklich echt eine Riesenspanne. Da ist so viel passiert. Wir könnten ja jetzt hier einen 10-Stunden-Podcast machen, aber wir wollen es ja ein bisschen komprimieren. Deswegen.
Aber meinst du nicht auch, also ich beschäftige mich gerade viel so mit Medienkompetenz für Kinder auch so. Ne? Also wie wirst du jetzt heute, mein Sohn ist jetzt 7, wie wirst du den heute noch beibringen, wie soll das gehen? Das ist so schnell, ne?
Mhm.
Findest du nicht auch, dass in diesen 40 Jahren ist einfach so viel passiert durch dieses Internet? Und ich habe so das Gefühl, die Leute kommen auch nicht ganz mit. So, ne?
Es ist auch voll krass und wir hätten es uns auch damals nicht vorstellen können. Damals, als ich meine Domain arctis.de angemeldet habe, waren alle Domains frei. Ich hätte alles anmelden können. Wir waren ja quasi Mitte erst nicht. Also ich glaube, es war wirklich der erste Shop damals, wobei der Shop einfach nur eine Seite war mit einer Bestellfunktion. Also da gab es noch nicht einen Warenkorb und so. Genau, da konntest du dann ausdrucken und dann per Fax schicken oder so. Ne? Also,
das und das muss man vielleicht auch nochmal sagen, in der Zeit war ja, vielleicht magst du nochmal was zum Faxabruf erklären. Ne? Also der Newsletter war ja früher per Fax logischerweise.
Es war so. Also wir waren ja unter anderem auch gestern bei der Firma Tobit zum Essen und die sind ja auch damals mit Faxabruf groß geworden. Faxabruf war damals so der heiße Scheiß eines Newsletters. Man konnte also quasi eine Seite, die man gestaltet hat, hochladen auf einen Server, der dann irgendwie des Nächtens irgendwie an die ganzen Faxnummern verschickt wurde. Und man konnte quasi unsere zentrale Nummer anwählen, musste dann entsprechende Nummerntasten eingeben, um gewisse Seiten dann abzurufen, die dann irgendwie eine Stunde später dann wieder zurückkamen per Fax. Also das war so der Anfang des Newsletters, wenn man so will, ja.
Und was ich immer so crazy finde, zu dem Zeitpunkt war das ja State of the Art. Weil, also, wenn wir jetzt heute in 20
Scheiß.
Jahren hier sitzen, also, dann sagen wir so, ey, damals hatten wir Glasfaser, was war das für ein Scheiß, irgendwie mit 1000 Mbit und so.
Ich weiß noch, ich stand beim Dorf Münsterland und wollte denen auch diese Faxabrufdienste verkaufen und zu zeigen und die haben mich angeguckt, wie, was würde er uns verkaufen? Irgendwie eine Technik vom anderen Stern. Wir haben es doch letztlich nicht geschafft, die zu überzeugen, weil sie es nicht kapiert haben, wie es ging. Und das war einfach total innovativ damals, ne? Also ein Faxabruf-Service. Ich glaube,
du konntest ja dann auch quasi erstmal einen Abruf machen für ein Inhaltsverzeichnis und dann konntest du sagen, jetzt interessiert mich
genau,
für Seite 20.
So konnte man sich so durchswipen wie durch eine Webseite und dann kam halt immer wieder eine ausgedruckte Seite.
Und es hat natürlich alles gekostet.
Ja, natürlich.
Also für alle, für die abrufen.
Aber so richtig, ja. Natürlich. Kostet Kohle ohne Ende und funktioniert auch nicht so wirklich zuverlässig.
Ey, völlig irre.
Aber wie gesagt, das war so damals, ne? Und dann halt der Sprung, so Aquarium-Bildschirmschoner waren wir gerade. Und das war halt so für uns der Schlüsselmoment, der uns letztlich auch den Sprung von dem Einfamilienhaus nach hier hin finanziert hat, sag ich mal so, weil das war damals so, das war die Zeit der Bildschirmschoner, es gab ja diesen After-Dark-Schoner und irgendwann habe ich so einen Schoner gesehen mit schwimmenden Fischen. Und die Fische sahen ziemlich realistisch aus und ich habe dann den Kontakt aufgenommen zu dem Hersteller in Amerika und habe gesagt, Leute, ich möchte das Ding verkaufen. Dann haben die gesagt, ja, wenn du so haben willst, musst du mindestens 500 Stück kaufen. Ich so, boah, 500 Stück, werde ich im Leben nicht los. Ne? Dann habe ich 3 Monate verhandelt. Gehen nicht 100? Eben mal kurz gucken, hier oben sitzt eine Kollegin.
Wir müssen für die jetzt nicht den Videopodcast sehen. Die Jackie steht hier oben auf dem Dach und hält so einen Sonnendiffusor. Also wir haben schon gesagt, es wird nicht unter einer Stunde sein.
Lebst du noch da oben?
Aber ansonsten, okay, ihr seht gut. Bei Rainer schon, jetzt kommt die Sonne. Ne?
Musst du gar nicht wandern.
Ja. Wir müssen
alles
mal ab und zu gucken, ob der Jackie gut geht. Na, alles ist gut.
Ja, jedenfalls habe ich dann 3 Monate verhandelt, ob wir diese 500 Stück loswerden. Und habe letztlich dann über meinen Schatten bin ich gesprungen, habe gesagt, okay, machen wir. Und sollte pro Stück irgendwie 3-4 Euro damals kosten. Dann habe ich das Geld, war damals viel Geld für mich, habe ich dann bezahlt und dann kamen diese Lizenzen für die 500
also
Stück.
Also wir reden von $1,500 Investition.
Genau.
Auch, ich finde, auch das ist ganz wichtig, das immer in Relation zu stellen. Mhm. $1,500 Investition war eine Sache, die, wo man 3-4 Monate überlegen musste. Ne?
Ja, ich habe da echt, also das war echt viel Geld für mich damals. Ne?
Und das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Wir können ja später auch nochmal die Geschichte vielleicht erzählen hier aus dem Einzelhandel, die du mir dann erzählt hast, weil die Leute denken ja immer, und da kämpfe ich ja auch ein bisschen dagegen, ich gehe jetzt auf TikTok live und mache 10.000 Euro im Monat. Monat und so geht's halt nicht. Und ich finde immer ganz wichtig, dass die Unternehmer, die jetzt schon länger dabei sind wie du und ich, auch mal erzählen, wie hart es halt einfach auch war, ne? Was ich Tomatensuppe aus dem Pulver gefressen habe, weil ich einfach kein Geld für Geld hatte,
Wie du schon auch gestern gesagt hast, es hat nicht viel mit Glück zu tun, sondern mit Unternehmertum letztlich irgendwo dann auch. Also, weil viele sagen mir heute, es war ja ein Glücksgriff für dich. Ja gut, war es in irgendeiner Form ja schon, aber was daraus geworden ist, war ja schon so ein bisschen mit Kalkül da, ne?
Ja, und also, du musst es halt auch erkennen. Schau mal, wenn jetzt heute einer kommt und ich meine, Bildschirmschoner ist jetzt nichts, was die Welt braucht, ja, nee, genauso Dinge, wie also meine
Dinge,
Branche,
aber das habe ich gelernt in den 40 Jahren. Dinge, die Welt nicht braucht, sind die Produkte, die man am besten verkaufen kann.
Also, ich will einen Bildschirm. Ich glaube, Customization ist auch was. Ich verstehe zum Beispiel das ganze Gaming nicht, verstehe ich gar nicht, hat mich nie gecatcht zu Gaming. Und die Leute kaufen da Skins und Zeug und einfach nur, um individuell zu sein. Das ist es wahrscheinlich am Ende.
Ja, und dieser Bildschirmschoner war halt was mal Spektakuläres, weil der sah halt geil aus. Und mit diesem Schoner sind wir dann rausgegangen. Wir haben Verpackungen gemacht, wir haben ein schönes Design gemacht und dann habe ich halt das gemacht, was ich kann. Werbung und Marketing so ein bisschen für den Bereich. Und dann hatte ich damals zu der Zeit das große Glück, das muss ich jetzt mal eben zwischenschieben, dass die Firma Apple den iMac rausgebracht hat, diesen knuddeligen iMac. Und die sind halt auf uns zugekommen und haben gefragt, ob wir nicht Software mit denen zusammen in die Mediamärkte bringen können, weil die Mediamärkte wollten halt den iMac nur listen, wenn es ein entsprechendes Softwareangebot natürlich gab.
Ja.
Und habe ich gesagt, natürlich klar, super, bin ich voll dabei. Und,
war ja auch geil damals, oder Apple?
Ich wurde nach München eingeladen, wir saßen also in großer Runde und haben dann besprochen mit ein paar anderen Firmen noch und dann ging es um dieses Thema. Alle hatten ihre MacBooks aufgeklappt, saßen da am Tisch. Ich hatte als einziges Stift und Papier dabei. Und alle guckten mich schon an. Was ist mit ihm los?
Ne?
Genau, was ist mit ihm los? Und dann saßen wir halt in dieser Runde. Und dann wurde eben dieses Thema besprochen. Und irgendwie habe ich gedacht so, boah, du bist hier nicht der Unwichtigste in der Runde. Weil es geht letztlich darum, dass die ganze Sache nur funktioniert, wenn die Firma Arctis in jede Verkaufsstelle der Mediamärkte, Karstadt, Kaufhof, das ganze Programm auch ein Softwarepaket reinstellt.
Ja.
Und das war halt das Spannende. Und dementsprechend hat Apple damals für die Listung gesorgt. Das heißt, Apple hat uns überall gelistet, hat uns geholfen. Apple ist mit uns überall hingefahren, zu Mediamärkten, zu Karstadt Kaufhof und wir haben überall die Listung for free gekriegt.
Das muss man vielleicht kurz erklären, das war für mich auch neu, bevor ich mein erstes Produkt in den Handel gebracht habe. Man muss quasi im Handel bezahlen, dass man dort steht.
Genau, ne? Richtig. Also, es kostet erstmal Geld, wenn man da verkaufen möchte.
Viel. Ne?
Viel Geld. Mhm. Und auch regelmäßig Geld, weil dann gibt es ja wieder Wiedereröffnung, Renovierung, irgendwas.
Das hat mich gestern auch
ne?
völlig gekillt. Also wenn die machen dann irgendeine Neueröffnung oder irgendwas, der Mediamarkt.
Dann zahlt man pro Quadratmeter ein paar hundert Euro halt. Ne?
Wahnsinn.
Und das war halt so die Zeit. Und wir waren halt überall vertreten. Das heißt, wir hatten die Verkaufsfläche. Und da haben wir dann den Aquariumbildschirm schon auch reingebracht. Das Schöne war nämlich, der war nämlich nicht nur für Macintosh, sondern auch für PC. Mhm. Wir hatten mit PC vorher noch nichts zu tun gehabt. Mhm. Und dann haben wir halt die Dinger da reingestellt und von den 500 Stück sind da, glaube ich, 300 reingegangen und dann passierte erstmal gar nichts. Die erste Woche 3 Verkäufe, irgendwie sowas. Also tot, ne? Das war, ich habe schon geschwitzt. Und dann war das Wochenende, wo Findet Nemo ins Kino kam. Und der Picasso Brückenfisch und der Doktorfisch waren genau die Fische, die waren genau in unserem Aquarium-Bildschirmschoner drin.
Ja, ich erinnere mich, ja.
Die Woche danach waren wir schon, ich glaube, bei 1000 Verkäufen pro Tag, weil die, Gott sei Dank hatte Mediamarkt im Vorfeld schon gesagt, da kommt Findet Nemo. Die hatten schon irgendwie, glaube ich, 10.000 Stück danach bestellt. Das war da plötzlich kam eine Bestellung über 10.000 Stück. Wir konnten es gar nicht fassen.
Die kamen aber immer aus Amerika. Du hast ja nur die Software gekauft.
Wir haben es selber produziert. Ne? Wir haben Lizenzcodes gehabt, die wir immer so dann gekauft haben, so tausenderweise, zehntausenderweise und zum Schluss hunderttausenderweise. Dann haben wir dann quasi immer die CDs produziert und immer jede CD kam halt dieser Code rein. Jedenfalls plötzlich ging es von 0 auf 100 los. Also plötzlich eine Bestellung über 10.000 Stück.
Nochmal zur Erinnerung, ne? Wir reden von, kaufe ich 500 ein, jetzt haben wir 10.000
Stück. Ja, genau. Und das waren nachher Sachen, die dann pro Tag bei Mediamarkt liefen. Also wir haben zum Schluss Bestellungen im Bereich 100.000 Stück bekommen.
Ja.
Dummerweise hatten wir beim Mediamarkt noch einen Zwischenlieferanten mit drin, dem wir quasi die Ware geschickt haben, der sie dann für uns direkt jobbt hat. Am Anfang hatten wir nämlich noch keinen eigenen Außendienst. Mhm. Das Problem war, dass der dann auch pleite gemacht hat nach irgendwie 3 Monaten und wir auch viel Geld leider dann sitzen geblieben sind, was wir dann nicht mehr bekommen haben von den Bildschirmschonern. Mhm. Nichtsdestotrotz hat es letztlich aber gereicht, um weiter zu wachsen und letztlich hier das hier zu bauen. Und das mit einem einzelnen Produkt quasi
so,
nur. Ne?
Der Bildschirmschoner aus den 80er, 90er Jahren hat einfach mal das Arktis-Gebäude bezahlt.
Und dann kam das, was eigentlich immer kommt, muss bei vielen, wenn man ein erfolgreiches Produkt hat, was macht man? Man schiebt nach, man geht in die Breite, man will immer mehr.
Ja.
Dann gab es dann Haifischoner.
Ist es auch Gier?
Also, ja, gut, ich war ja auch Jungspund. Ne? Ich war ja irgendwie 25, ne? Was kostet die Welt? Ne?
Ich merke immer wieder zwei Sachen. Also wenn ein gutes Business läuft und wenn du Unternehmen nimmst, dann kannst du eigentlich gar keinen, also eigentlich kann dich niemand raushebeln, weil du immer vorne dran bist. Mhm. Aber zwei Dinge können dich raushebeln. Der Neid und die Gier. Das sind immer die zwei Sachen. So,
ne? Ja, das war so die Zeit, wir hatten Weltherrschaftsgedanken. Ja, ne? So, hier, Firma Actis. Ne?
Du, wie lange ich den Plan hatte, die größte Agentur der Welt zu
werden. Ja, guck mal, das ist so die Zeit. Ne? Was weiß ich, wir wollen noch mehr und irgendwie 100 Leute und sonst was. Mit den 100 Leuten haben wir es fast irgendwann geschafft. Wir waren tatsächlich in der Spitze bis zu 75 Leute hier
krass.
Bei uns. Zu Mediamarkt-Hochzeiten. Wir hatten ein eigenes Außendienstteam mit eigenen Autos. Das waren so 6-7 Leute, die hier durch Deutschland rumgefahren sind, alle 2-3 Wochen die Märkte besucht haben, Ware nachgeräumt haben. Und wie gesagt, wir haben dann ein Aquarium, nach dem Aquarium-Bildschirmschoner kam dann ein Haifischschoner, ein Goldfischschoner, ein Terminator-Schoner, irgendwas. Es lief natürlich alles nicht. Ja. Aber wir haben gedacht, boah, wir wissen es, wie es geht. Ja. Ne? Und dann haben wir halt immer mehr von diesen Dingern da reingeschoben und mein Außendienst kriegte eine Provision. Das war damals letztlich der Fehler, weil der hat natürlich dafür gesorgt, dass möglichst viel gelistet wird. Wir haben Umsätze ohne Ende gemacht. Wir wurden in die Mediamarktzentrale nach einem halben Jahr eingeladen. Wir waren der beste Zulieferer des Jahres. Ne? Die haben uns gefeiert. Wir hatten irgendwie eine Steigerungsrate von 14.000% im Umsatz und ich war happy. Und dann ging es los mit Retouren, weil Mediamarkt hat ja, glaube ich, eine entsprechend lange Zahlungsfrist auch. Das heißt, die zahlen natürlich nach irgendwie fast einem halben Jahr oder so erst ihre Lieferung. Es war damals, ich weiß nicht genau, wie die Zeit damals war. Jedenfalls kamen dann die Retouren, weil letztlich die Ware, die wir dann hingeliefert haben, zum Teil gar nicht mehr ausgepackt wurde. Die stand einfach auf Palette irgendwo. Die Einkäufer oder die Verkäufer vor Ort haben sich gar nicht mehr die Mühe gemacht, die Sachen auszupacken, weil sie eh nicht liefen.
Ja.
Aber mein Außendienst hat dann mal weiter reingeliefert. Und dann kamen Retouren in Höhe von mehreren Hunderttausend bis zu einer Million letztlich über Monate verteilt. Und das hat uns fast das Genick gebrochen.
Ja.
Damit ist auch ein Großteil des Gewinns futsch gewesen. Wir standen kurz vor der Insolvenz. Ich war auch schon beim Insolvenzverwalter, habe mich informiert, dass ich alles ja richtig mache.
Wann muss ich ins Taxi springen, um zum Amtsgericht zu fahren?
Genau, schlaflose Nächte inklusive große, also miese Stimmung hier. Von 74 Leuten waren wir ruckzuck runter auf 30 Leute, weil ich das halbe Team entlassen musste.
Ja.
Und
macht auch keinen Bock?
Nee, das macht keinen Bock und das war echt eine scheiß Zeit. Ne? Und da habe ich also wirklich gelernt, was es heißt, generell vorausschauend zu wirtschaften und überhaupt also mal das Level wieder runterzunehmen. Ne? Also unter Motto, bleib mal auf dem Boden, Junge, und auf das Wesentliche besinnen. Und das war echt eine krasse Zeit, weil wir waren quasi fast pleite. Also wir haben durch eigenes Geld, ich habe noch viel eigenes Geld zugeschustert,
also
ich habe noch irgendwas
so viele
organisiert.
Jahre her, kann man auch sagen, im Buch warst du insolvent eigentlich.
Ja,
oder?
Eigentlich, ja, genau.
Eine Insolvenzverschleppung eigentlich.
Gut, ich habe noch eigenes Kapital wieder letztlich besorgt und reingeschoben, aber wir haben noch die Runde gekriegt, dass wir quasi die Retouren noch vom Mediamarkt irgendwie über ein halbes Jahr abgearbeitet haben. Und
finde ich auch ein Wahnsinns-Learning für mich. Ich habe halt so gedacht, du verkaufst es einem Händler und das ist halt sein Problem. Ne?
Ja, der hat ein Rückgaberecht. Ne?
Das ist ja völliger Wahnsinn. Also vor allem dann bestellen die ja. Ne? Und
ja, vor allem, wir haben eine Steuersoftware zum Beispiel jedes Jahr rausgebracht für die Steuererklärung.
Ja,
ja, da kamen die aber zum Teil nach 2 Jahren zurück wegen Nichtverkauf. Da kannst
du dann
Container auf, rein, tschüss. Ne? Aber du musst halt den vollen Einkaufspreis erstatten. Ja. Ne? Und du hast das Geld ja irgendwie schon verplant. Klar, wir haben für Retouren was zurückgelegt, aber wir haben mit 10-20% Retouren gerechnet, aber nicht mit 80%.
Ja, ja, klar.
Und das war schon hart. Und da habe ich dann auch beschlossen, ich mache niemals wieder Kommissionsgeschäfte oder niemals wieder Geschäfte mit so großen Firmen. Ne?
Wenn es eine richtige Kommission wäre, dann wäre es ja irgendwie, ne? Aber ja, verrückt. Und vor allem, du hast ja auch erzählt, dass ihr auch bei Karstadt damit drin gehangen seid, ne?
Genau, da haben wir die Karstadt-Insolvenz voll mitgenommen. Das war dann, ich glaube, es waren fast 100.000 Euro, die wir damals von Karstadt noch zu kriegen hatten.
Ja.
Dann kam das Insolvenzschreiben, so Leute, tschüss, die Ware ist weg. Ein Tag später kam eine neue Bestellung. So,
das finde ich den Überwahnsinn.
Und jetzt bestellen wir wieder neu bei euch, weil das, was wir jetzt bestellen, ist vom Insolvenzverwalter gedeckelt, die Ware.
Und man muss sich ja mal vorstellen, jetzt bestellen die bei dir, du sitzt auf deiner Kohle, die sagen quasi, jetzt hast du Pech gehabt, ne? Alles,
wir haben
was
das
hier
Geld
steht,
brauchen
weg.
Können, ne?
Ja.
Also wir hatten noch offene Löhne und alles. Ne?
Ja.
Wir haben es natürlich nicht gemacht, wir haben gesagt, hier können wir es
mal. Schau mal, das ist
nicht.
Zum Beispiel auch ein Learning, was ich habe. Also wie viele Jahre war ich am 25. abends im Bett gelegen, schweißgebadet, weil ich wusste, ich habe in 5 Tagen noch nicht die Löhne und ich musste jetzt noch organisieren. Nur was ich so abgefahren finde, und das finde ich auch immer wichtig zu erzählen, es hat immer funktioniert am Schluss.
Ja,
wir
sind ja noch da. Also ich sag mal, wir haben uns ja irgendwie immer geschafft zu transformieren im Laufe der letzten 40 Jahre. Also
aber wie machst du das? Weil also schon mal, ich erlebe dich auch ganz fröhlich und ganz, also immer dem, ich glaube, wir sind beide sehr dem Leben zugewandt.
Ja.
So, ne? Das sieht man auch hier, wir sitzen hier, müsst ihr euch unbedingt auch Videopodcast anschauen, in einem wahnsinnig geilen Arctic Beach. Den braucht man ja jetzt auch nicht. Aber das Leben ist natürlich schöner, wenn man den hat.
Aber Thema Dinge, die die Welt nicht braucht. Ne?
Ah,
das ist das, was am meisten Spaß macht und läuft. Also die Idee war ja, wir hatten hatten ja damals das Firmengebäude hier gebaut und irgendwann haben wir dann auch ein Stück angebaut, weil wir einfach mehr Platz brauchten fürs Lager und haben gesagt, so, jetzt sind wir schon am Bauen, jetzt brauchen wir noch irgendwie was für die Mittagspause. Und da war die Idee, komm, lass ein bisschen Sand hinkippen, ein paar Palmen dazu, passt schon. Ja, und das war der Anfang von dem Beach. Da haben wir noch so ein Loch gebuddelt hier für den Pool mit fast 600.000 Liter Wasser.
Also wenn man es jetzt vielleicht nicht und, im Video sieht, muss man vielleicht noch ein bisschen was hinzufügen. Also wir haben da hinten eine Lounge, die ist auch überdacht. Da ist auch so eine, wie so eine Feuerstelle, oder?
Genau, da ist noch eine Feuerstelle, wenn es hier mal regnet, was hier, ja im Münsterland links, öfters mal passieren kann.
Hinter mir ist so eine Bar, da ist dahinter noch so eine Outdoor-Kitchen, dass man ein bisschen Catering machen kann. Hier ist noch so ein Häuschen, auf dem die Jackie steht. Da ist auch nochmal so ein Häuschen, das ist wahrscheinlich relativ ähnlich. Stehen hier überall Kühlschränke rum, die befüllt sind mit dem besten Fritz-Drinks Jetski. Und alles. Ja, und dann steht ein Jetski hier auf dem Wasser. Der tatsächlich, der gefällt mir am besten.
Beste Anschaffung ever. Ja. Beste Marketingaktion.
Es könnte nichts Sinnfreieres geben als ein Jetski, weil ich glaube, allein wenn du ihn anlässt, bist du drüben beim Nachbarn.
Ja, das Ding hat irgendwie 100 PS oder was weiß ich so. Das ist schon ordentlich. Ne? Aber der Jetski war die beste Anschaffung ever im Reich Marketing. Damit haben wir es bis in die Sat.1 Hauptnachrichten geschafft. So. Ne? Ich meine, das Ding haben wir irgendwie geschossen auf eBay. Mittlerweile ist schon der zweite Jetski, aber was kostet ein Jetski? 3.000-4.000 Euro. Ja. Aber alle reden darüber.
Ja. Das Was meinst du, warum ich den Leichenwagen gekauft habe?
Ja, also alle reden darüber und meinen, wir fahren hier jede Mittagspause Jetski. Wir haben, ich weiß nicht, das Ding ist vielleicht 20 Mal angewiesen oder so für kleine Videosequenzen, aber die Leute meinen, wir fahren den ganzen Tag Jetski und
schaut
doch
auch
schön
aus
hier rum, ne? Und reden halt über uns. Und das ist ja das Wichtigste, dass die Leute über uns reden, dass wir im Gespräch sind.
Sichtbarkeit. Das sage ich immer wieder den Leuten. Es geht nur um die Sichtbarkeit. Wir haben ja gestern auch unsere TikTok-Workflows ein bisschen geteilt. Und dann
ich bin fasziniert von seinem Workflow. Ich habe schon viel gelernt gestern und werde das auch entsprechend heute noch umsetzen.
Also. Und ja, ihr könnt von Rainer jetzt auch viel mehr Content erwarten, weil am Ende des Tages geht immer, mein Freund Daniel sagt immer Touchpoints, es geht um Touchpoints. Ja. Ne? Und jedes Content-Piece, das ihr draußen habt, und da bist du ja auch so, also den Keller voll Gold machen, ne? Weil wir haben jetzt gestern auch gesagt, ich habe gesagt, Rainer, du musst doch auch livestreamen, auch gerade mit Arktisband und so. Und dann hat Rainer zu mir gesagt, ja, aber dann bleibt es ja nicht da, aber es gibt ja eine Aufzeichnung eben von den Livestreams und dann, also
das wusste ich nicht. Ja.
Und dann kannst du dir aus so einer Aufzeichnung, schau mal, jetzt sind wir irgendwie live seit einer halben Stunde, allein aus dieser halben Stunde können wir mindestens 30 Clips rausschneiden, rein theoretisch.
Ja, sensationell. Ne? Also das ist tatsächlich, also deswegen habe ich das mit dem Livestream auch wieder sein lassen, weil ich habe gedacht, okay, ich produziere mal gerne Content für die Ewigkeit, den ich irgendwie noch weiterverwerten kann oder in irgendwelchen Videos, wo es mal wieder drum geht. Ja. Aber live ist irgendwie so, ist dann weg, gucken ein paar Leute zu. Bei mir waren es jetzt noch nicht so viele und deswegen habe ich gedacht, oh nee, es ist schade.
Es hat auch
unglaublich
Follower bei mir gemacht, also es macht schon eine Bindung einfach zu den Leuten auch. Ne?
Ja, und ich glaube, das werde ich halt wirklich mehr machen, weil ich dann halt den Content habe, den ich dann zusammenschneiden kann. Plus jetzt, wie gesagt, deinen Workflow, den ich mir gestern angeguckt habe, der alleine schon ein eigenes Video wert ist. Dazu werde ich ja vielleicht auch noch was machen auf meinem YouTube-Kanal, der ja auch noch existiert. Weil, ist spannend, weil gerade mit diesem Workflow, wenn du wirklich dann regelmäßig irgendwie ein Video produzieren kannst, mein Plan ist ja jetzt wirklich täglich mal ein Video zu machen. Ich habe ja so ein bisschen sowieso das Problem, dass ich halt jetzt, okay, Firma Arktis, wir verkaufen schwerpunktmäßig gerade die Arktisband Apple Watch Armbänder, ist im Moment so unser Topseller.
Das hat uns schlussendlich auch zusammengebracht. Also TikTok hat uns erstmal zusammengebracht.
Ja, er hat es ja am Arm, ne?
Genau, ich habe es an. Am Ende des Tages habe ich irgendwo, du hast glaube ich kommentiert, Arktisband hat kommentiert, was wahrscheinlich auch du,
genau.
Und dann habe ich irgendwie nur zum Gag, weil ich einfach mal rotzfrech bin, geschrieben, schick doch mal ein paar Bänder rüber hier. Ja. Drei Tage später habe ich eine Box mit allen, gefühlt allen Arktis-Bändern gekriegt mit und für mich crazy, mit einem Brief von Rainer Wolf, war richtig crazy einfach so. Ne?
Ja, ich habe das gesehen, ich fand das voll, deine erfrischende Art fand ich super, ich habe gesagt, komm, dem schicken wir jetzt die Bänder zu und mal gucken, was raus wird. Und hast du auch voll das geile Video dazu gemacht, so richtig so Unboxing-Style und das ist so super.
Und, der Mann ist gut. Das liebe ich. Also das ist gut. Na, das haben wir gestern auch gesagt, gell? Du hast ja hier auch in der Firma eine Wand, wo ganz viele Stars und Sternchen zu sehen sind, die dich hier immer besuchen, auch filmmäßig. Auch da Unternehmen statt unterlassen. Du kannst heute die Leute anschreiben und die Leute, glaube ich, meinen, bei mir sind sie auch überrascht, dass ich alle Kommentare selber beantworte. Aber ich meine, wenn man dir schreibt, dann sitzt du auch an den
Dingen. Ja, ich habe da auch Bock drauf. Ne? Und ich liebe einfach das, was ich hier mache. Und letztlich, den Beach haben wir ja, ich meine, das ist ja jetzt das raus entstanden. Wir haben es ja gebaut, ohne wirklich zu wissen, warum. Ich meine, klar, ist nice to have. Man sitzt in der Mittagspause hier, aber das Ding kostet ja auch letztlich Geld. Und
aber wie kommt so eine Idee bei dir?
Also, die kommt ganz spontan. Im Zweifel, wenn ich mit meinem Hund morgens Gassi gehe oder irgendwas, plötzlich, wumm, ist es da. Wenn ich mich hinsetze und überlege, ich brauche irgendwie eine Idee, vergiss es. Aber wenn ich einfach mal irgendwie so irgendwo rumgehe oder mal gerade einfach, was ich nicht dran denke, dann kommen solche Ideen.
Was war da vorher? Also das
ist war vorher Rasen. Eine große Rasenfläche, die halt alles, oder wöchentlich gemäht werden musste. Und
auch nervig.
Nervig. Und so ein kleiner Pool voller Algen mit so einer irgendwie Fontäne, die aber tatsächlich irgendwie 5 Meter hoch schoss. aber das war halt nichts. Die alten Videos kann man auch noch bei uns sehen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, es muss was passieren. Wir wollen jetzt ein bisschen Sand und Beach. Und dann ist das halt entstanden. Und die Location ist natürlich jetzt perfekt, um auch Produkte in Szene zu setzen. setzen. Ja. Wir haben ja quasi, man hört es ja im Hintergrund so ein bisschen hier, das Klappern der Bambus-Windspiele und Vogelgezwitscher. Das ist ja wie ein Urlaubsparadies hier. Wenn man ja auch abends sitzt, dann sieht es ja wirklich aus wie im Süden.
Ja, ich habe meinen Art Director vorher, wo du mit dem Hund Gassi warst, kurz angerufen, habe es ihm gezeigt, gesagt, ey, das schaut einfach aus wie in Bora Bora. Ne?
Also hier kannst du wirklich geile auch Videos und Fotos machen und dementsprechend ist das natürlich auch interessant für Influencer und dementsprechend waren halt auch schon mal die RTL-Bachelorette öfters hier, Jenny Frankhauser, unsere Dschungelkönige und alles so halt die Stars und Sternchen, die halt auch Content produzieren müssen, die brauchen halt nicht immer großartig dann irgendwie auf die Malediven oder so, die können halt eben, ne?
Mola Adebisi, Oliver Bocher, also.
Genau, ne? Oder wie gesagt, Ralf Möller und so ist halt auch öfters hier.
Auf meiner Liste, also auf allen möglichen Fotos sehe ich Ralf Möller und Rainer Wolf zusammen.
Ja, muss man jetzt ein bisschen kurz ausholen, weil ich habe ja so als Hobby das Filme machen so ein bisschen.
Genau.
Ich betreibe ja auf YouTube auch meinen eigenen Kanal rund ums Thema Filme machen unter dem Label Wolf Films Academy. Da geht es halt um einen Online-Kurs, wie man halt mit dem Handy filmt oder mit einer Kamera. Und da tobe ich mich halt immer selber aus, weil ich immer so verschiedene Ideen habe und gerne Sachen in Szene setze. Und und bei den Filmprojekten bin ich dann zufällig über Ralf Möller gestolpert. Wir sind über einen Freund von mir sind wir zusammengekommen und wir haben einfach mal gequatscht und haben gesagt, komm, lass uns doch einfach mal was zusammen machen. Und so ist halt eine Freundschaft entstanden. Und wir haben viele Projekte mittlerweile zusammen gemacht. Wir haben dann irgendwie so Filme nachgedreht, so Baywatch und Aliens und solche Sachen und haben das oft halt mit dem iPhone gefilmt. Und mein Part war dann auch mal das Ganze tutorialmäßig dann den Leuten nahezubringen. Das heißt, dass jedermann das einfach nachmachen kann. Ja. Kannst du einfach mit einfachen Einstellungen kannst du dann kinoreif filmen und ohne teures Equipment zu kaufen. Mhm. Wir machen dann auch mal gerne so Vergleiche, so 50.000 Euro RED-Kamera und iPhone. Und Top Gun haben wir zum Beispiel auch mal nach das Ende nachgedreht. Mhm. Wirklich 1:1 inklusive dieser Mustang P52, mit der Tom Cruise dann anschließend in den Sonnenuntergang geflogen ist. Die haben wir auch besorgt für den Dreh. Und haben halt wirklich jeden Shot nachgefilmt. Und da habe ich einfach Bock drauf, so Sachen. Man hat wie so eine fixe Idee, so wir wollen jetzt Top Gun filmen. Und das ist halt bescheuert, Top Gun, wie filmt ihr das? Wir filmen das jetzt mit dem iPhone. Und dann kommt halt eins zum anderen. Und da ich mittlerweile halt wirklich viele Leute kenne, auch dank Ralf Möller, der kennt halt auch jeden, ne? Ist ja Kumpel von Arnie unter anderem und wenn Ralf Möller irgendwo anfragt, wir wollen eine Location haben, dann sagen die Leute natürlich, klar, kommt rüber, ihr könnt hier filmen, sei es nur eine Zeche, ein Bergwerk oder irgendwas und ja, da haben wir halt natürlich super Synergien gehabt und konnten dann halt unsere Projekte da umsetzen. Ne?
Super geil.
Oder Fast and Furious und solche
Sachen. Also mich fragen, und das entdecke ich bei dir hier in jeder Phase, ne? mich fragen die Leute ganz oft, warum machst du das? Und das sehe ich bei dir auch, du stellst dir auch nicht die Frage, warum, sondern du hast da Bock drauf und dann machst du das. Ne? Und das macht es auch erfolgreich am Schluss, weil, also ich habe auch so Sachen, wo die Leute so sagen, auch mit dieser Agency-Gang, Inner Circle oder mein Newsletter, warum machst du das? Oder das mit dem Leichenwagen, da habe ich dann einfach so das Gefühl,
fand ich geil.
Da bin ich hier
feiern durch die Firma gelaufen, habe jedem gezeigt, guck mal, der Zwetsch gemacht. Das ist voll geil. Alle Leute gucken so, hä? Ich sag, geil, super geil. Ne? Ich glaube, ich war auch bei dir, Jackie. Doch mal eben gucken, weil unsere Kollegin da oben, geht's dir noch gut?
Ja,
okay,
super.
Gut, weiterhalten. Also das fand ich einfach sensationell. Und man macht da solche Dinge erstmal, weil es einfach irgendwie, es fühlt sich für mich oder für dich dann in dem Moment richtig an. Man macht es einfach.
Ja.
Und das Geld oder der Erfolg, der stellt sich dann von selber ein. Nicht jedes Projekt ist erfolgreich. Ich habe schon, ich habe so viel Geld versenkt für unnütze Projekte und auch für sonstige Sachen schon, was ich da investiert habe.
Ich sage dir auch, ich glaube, mit Geld ausgeben sind wir beide jetzt auch nicht unbedingt die Mentoren, denen man zuhören sollte.
Wenn ich an unseren Webshop denke, was wir da versenkt haben früher oder auch jetzt mit TikTok Shop die Geschichte, das war bis jetzt leider
übrigens
auch für uns
auch
keine Erfolgsgeschichte.
Der Gründer vom Jobware ist ein ehemaliger Azubi von dir, ne?
Azubi nicht. Und zwar ein Kumpel, der für mich hier die ersten drei Webshops damals programmiert hat, beziehungsweise den ersten hat noch ein anderer programmiert, aber den zweiten, dritten und vierten Arctis Store hat der Stefan Hamer noch für uns entwickelt damals und er war halt wirklich dann immer 3-4 Wochen am Stück hier, hat sich mit Pizzaschachteln, die sich da so zur Decke türmten, hier bei mir eingeschlossen quasi und hat dann halt den Arctis Shop entwickelt und damals hatte er noch eine kleine Firma, die ist Hamann Media, da hat er halt verschiedene Dienstleistungen angeboten und nachdem er meinen dritten Arctis Shop programmiert hat, hat er sich gesagt, so, jedes Mal neu anfangen, ist immer wieder bei Null angefangen. Ich möchte sowas standardisieren. Und daraus ist dann quasi die heutige Shopware entstanden. Hat er gesagt, da mache ich mich selbstständig, habe hier ein Standardmodell für einen Webshop. Ja, und Shopware ist mittlerweile ja eine Macht.
Ich
weiß nicht, wie viele 100 Leute mittlerweile arbeiten. Und wir waren halt immer der Shopware-Shop Nummer 1 und haben auch jahrelang super, das hatte super funktioniert. Irgendwann war er natürlich auch zu groß, um unseren Shop immer selber zu programmieren. Das heißt, wir mussten dann mit Agenturen zusammenarbeiten. Und ich und Agenturen ist auch ein schwieriges Kapitel.
Das war ich gestern schon.
Ja, genau. Ich bin da ein bisschen ruhelos immer. Ich will ja immer Dinge so am liebsten sofort erledigt haben und nicht irgendwie vom Meeting zu Meeting geschickt werden, um dann irgendwie vielleicht die Farbe des Homepage-Banners zu ändern oder so. Und jedenfalls sind wir dann bei Agenturen gelandet, haben da auch die ersten ein, zwei Shopware-Shops noch mit umgesetzt. Dann kam Shopware 6 und da mussten wir quasi nochmal neu starten mit der Agentur. Und die Agentur hatte ja uns auch Dinge im Vorfeld versichert oder deren Partner, die der Shop können sollte und die er dann leider nicht konnte. Und das war wirklich dann das Problem, dass wir den fertigen Shopware 6 Shop, der uns mehrere hunderttausend Euro damals gekostet hat, direkt in die Tonne gekloppt haben.
Wir hatten leider genau das gleiche Problem von 5 auf 6. Wir waren auch Shopware-Partneragentur.
Also ich glaube, ich habe 220.000 Euro ausgegeben und wir haben das einfach gesagt, stopp.
Ja.
Wir haben das Geld in die Tonne geschmissen und dann bin ich hingegangen, nachdem ich dann noch ein, zwei weitere Agenturen getestet habe, habe ich gesagt, ich mache den Shopify-Shop jetzt, den mache ich selber.
So, und da kommt der Unternehmer wieder raus. Jetzt mache ich halt einfach Shopify.
Und dann habe ich halt Arktis.de in 3 Wochen selber gemacht. Ja. Komplett mit transferierender Daten, mit allen. Ich habe keine Ahnung vom Programmieren, aber es gibt halt bei Shopify entsprechende Tools oder auch Firmen, die das professionell machen, solche Konvertierung, und das war kein Problem.
Ja.
Und der Shop läuft seit dem Tag reibungslos durch, macht alles, was ich will. Und das Schöne ist ja bei Shopify, dass du halt für alles eine App findest.
Ja.
Du kannst alles machen, es gibt für alles irgendwie eine Erweiterungs-App. Das heißt, du kannst toll skalieren. Zum Beispiel meine Online-Kurse, die ich dann auch anbieten wollte, gibt es ein Tool für. Einfach eine App kaufen, hast du die Online-Kurse mit dem Shop. Und das war einfach für mich super, weil ich halt alles selber machen konnte. Ne? Und seitdem mache ich quasi meinen Shop wirklich selber. Ebenso wie die Creatives und die Facebook-Geschichten. Natürlich noch mit Unterstützung meines Teams. Da kommt dann auch da von ein, zwei Leuten noch immer Input. Aber letztlich mache ich das halt alles selber.
Ja.
Das heißt, es ist gar nicht so groß hier mehr bei Arktis, wie es früher mal war, wo wir dann irgendwie hier noch Leute hatten für den Bereich und den Bereich. Wir sind jetzt ein Team von 18 Leuten, glaube ich.
Auch völlig,
ja? Und einen Großteil mache ich selber. Aber das ist nicht irgendwie, dass ich hier irgendwie 40 Stunden rund um die Uhr irgendwas arbeiten muss. Das habe ich mittlerweile tatsächlich ja so weit einfach optimiert, dass es einfach so gut funktioniert, dass ich sag mal ein halber Tag arbeite. Hier so ein bisschen mit Arktis. Aus dem Tagesgeschäft bin ich raus. Ich kann mich halt um solche Sachen kümmern und bringt den Laden dann auch voran. Und vor allem, ich weiß, wenn ich heute Morgen aufstehe und ich möchte den Homepage-Banner, keine Ahnung, grün haben, dann ist der auch in einer Stunde grün und nicht erst 3 Wochen später nach irgendwie 5 Agentur-Meetings.
Also das war auch wieder ein Klassiker, weil das ist ja auch was, wogegen ich kämpfe, diese ganzen Quatschkanonen in Agenturen. Du hast mir gestern einige Namen genannt, wo du da im Kontakt warst, die brauchen wir jetzt nicht erwähnen, dann kriegen die zum Schluss noch Aufmerksamkeit. Aber schon Namen, die man kennt, die man vor allem ja auch aus ihrer Eigenvermarktung kennt. Und ich muss schon sagen, das ist genau das Problem der Agenturbranche. Die haben dann einen Rainer Wolf gesehen und Arktis.de. Du hast auch gesagt, hast dann über 2 Ecken auch erfahren, dass die dir ja richtig die Zitrone auspressen wollten.
Ja, da haben wir so gewisse Erfahrungen gemacht. Ja, traue keinem Menschen mit einem Mikrofon in der Hand, habe ich mal irgendwann einen Spruch gehört.
Aber witzig.
Er trifft oft zu. Also oftmals sind es ja so, wenn man...
Haben wir beide jetzt ein Problem?
Ja, wir haben beide ein Problem, ich weiß. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich früher auf einem Event war und da steht einer auf der Bühne, der erzählt mir, wie toll er meinen Webshop optimieren kann, dann haben wir dem den Auftrag gegeben und dann kommt so eine 0815 Abfolge, der Button muss 3 mm größer und das Prozess, so, wo ist dann das Herz hierbei, wo sind die Emotionen, der hat sich das nicht mal selber angeguckt.
Ja,
ne?
Und ich glaube auch manchmal so, du kannst dich auch zu Tode optimieren, ich habe auch beim Herfahren einen Podcast von Snox-Gründer Johannes Klisch gehört, der ganz viel optimiert, aber manchmal habe ich so das Gefühl, die Zeit der Optimierung kostet mehr als diese 0,3%, die Optimierung dann am Schluss bringt.
Ich weiß nicht, wie sich das finanziell jetzt bei denen auswirkt, aber es denke ich mal auch, also vor Arktis habe ich so die Entscheidung getroffen, dass wir uns nicht tot optimieren müssen.
Ja.
Also ich mache jetzt was läuft, wenn es funktioniert, super, okay, wenn der Warenkorb-Button statt orange jetzt blau wird, dann kann ich das nochmal machen, aber wir machen jetzt keinen großen AB-Test da groß herum. Also ich glaube, das
aber
ist
wie
auch,
findest du da die Ruhe, so auch zu sagen, das ist ja oft so Pareto-mäßig, 80-20, das spüre ich ja schon auch, ich mache jetzt mal was, aber das passt dann auch so. Ich habe gestern auch 2, 3 Fehler in deinem Newsletter gefunden.
Ja, danke für den Hinweis, dann ändere ich es
raus. Aber wo nimmst du da die Leichtigkeit her, weißt du, so auch zu sagen, da ärgere ich mich jetzt nicht.
Ja, ich glaube, das ist jetzt wirklich die fast 40-jährige Erfahrung am Markt, ne? weil man wird total gelassen. Also früher war ja immer gleich irgendwie, was läuft nicht, Weltuntergangspanik, aber ich bin eigentlich tiefenentspannt. Also mich kann eigentlich nicht mehr viel schocken, auch personalmäßig erlebt man ja auch gewisse Sachen im Laufe der Jahre und auch so generell Geschäftsgebaren, es kommen immer Leute auf einen zu, die einem irgendwas verkaufen wollen und so weiter, also da bin ich echt tiefenentspannt und lasse mich auch nicht aus der Ruhe bringen weiß nicht, dafür bin ich einfach auch eine Frohnatur. Ich weiß nicht, ich habe keinen Bock auf schlechte Laune. Ich will einfach irgendwie, weiß nicht, ich will jeden Tag genießen.
Wir haben uns, glaube ich, vor 2, 3 Wochen kennengelernt in Google Meet in der Früh und da hast du gesagt, bin schon viel über den Tisch gezogen worden, aber ist halt so.
Ist dann so, muss man abhaken. Auch bei Shopify, diese Geschichte mit dem vielen Geld, was wir investiert haben, da habe ich mich auch tatsächlich nicht drüber erinnert. Dann habe ich in dem Moment beschlossen, vielleicht fünf Minuten geärgert, aber dann ist das Thema auch weg, weil es ist eh weg.
Schau, was soll ich mich ärgern
über Dinge, die man nicht ändern kann?
Und ich glaube, das ist das ganz Essentielle. Aber ich meine, weißt du, das sind immer so, ich sage immer, das sind so Tine-Wittler-Wand-Tattoos, weil am Ende des Tages tun wir bei uns natürlich leicht. Gell? Wir haben ja gestern auch gesagt, wir sind ja reich, muss man einfach sagen, reich an Gesundheit, reich an Glück, aber reich auch an Geld. Und da tut man sich immer leicht, natürlich sowas zu sagen. Aber trotzdem ist es so, schon mal, ich habe jetzt in dem Bauprojekt 250.000 Euro versenkt und ein Jahr meines Lebens. Und alle Leute sagen so, ey, das Geld. Und ich sage immer so, scheiß auf das Geld, weil das ist ja weg. Also es bringt ja gar nichts,
wenn
das Jahr Lebenszeit, das fuckt mich richtig ab.
Ja, das ist dann, wenn man wirklich seine Zeit und Energie da verschwendet. Habe ich auch schon für viele Sachen gemacht, also auch wirklich viel versenkt und auch Misserfolge gehabt, aber bringt ja nichts. Es ist weg. Man muss einfach nach vorne schauen und es gibt so viele tolle Dinge, sage ich mal, und wie gesagt, ich bin sowieso eigentlich mal positiv, also insofern.
Schau mal, und ich glaube, daran liegt unser beider Erfolg auch. Mein Geschäftspartner in der Filmproduktion, der Jonas, da habe ich auch mal gesagt, er hat auch viel Glück, einfach nochmal zum Thema Glück haben. Und der hat auch gesagt, nee, einen Scheiß hattest du. Du hast 900, du hast 1000 Sachen probiert und 995 haben nicht funktioniert und 5 haben halt gut funktioniert. Und das sehe ich bei dir auch überall so. Machen weiter. Okay, aufstehen.
Ist so, wie gesagt, du versenkst halt viele Sachen, ne? Oder auch zum Beispiel mit diesen Filmprojekten, die ja zum Teil echt exorbitant ausgeufert sind. Ich denke an unseren Fast and Furious Dreh, den wir gemacht haben, unter anderem auch hier mit Ralf Möller. Da haben wir dann so eine Szene aus Fast and Furious versucht nachzudrehen. Die war auch dabei da oben. Ja, genau, ne? Genau. Und da waren am Set nebenan hier beim bekannten Bauunternehmer hier, Firma Potthoff nebenan, das Areal durften wir nutzen. Und da waren wir fast 1000 Leute am vor Ort. Alle mit irgendwie coolen Tuning-Karren kamen die da an und wir haben halt so Startszenen gefilmt und
feiernde Menschen. Hast du dann
so
Aufruf gemacht, oder?
Und ja, das ist halt so eine kleine Idee, ist angefangen und dann hat man die Community angesprochen, irgendwie die Tuner-Szene, dann kamen dann wieder irgendwelche vorbei und die irgendwie dann, und das kostet natürlich ein bisschen Geld, man musste die Leute ja auch versorgen mit Essen und Catering, Trinken und so. Ja, und Catering. Und alle, warum machst du das? Wofür? Ne? Weiß ich nicht, habe jetzt Bock drauf, wir wollen fast den Furious nachdrehen. Und da haben wir aber so viel Videomaterial gesammelt, was man jetzt für alles Mögliche nutzen kann, unter anderem auch jetzt für Arktis wieder. Zum Beispiel, neuestes Produkt, habe ich ja gestern dir auch schon erzählt, so ein Polfilter, mit dem man quasi die Reflektion aus dem Autolack rausbekommt, das verkauft man als Carlens, dann hat man quasi perfekte Zielgruppe, die Tuner-Szene.
Ja.
Und Material aus der Tuner-Szene haben wir da schon wieder. Und solche Sachen. Ne?
Also, weil dieser Polfilter war ja eigentlich für Filmemacher, nur sucht halt keiner nach Polfilter.
Genau, das ist nämlich wirklich auch so die Produktpositionierung. Wir hatten jahrelang einen Polfilter angeboten fürs Handy, den man einfach dran klippen kann. Das Problem war eben, den kaufte keiner. Weiß ich, 20, 30 Mal, weil keiner wusste, was ist ein Polfilter, warum? Ja, ist ja ganz nett, brauche ich aber nicht.
Ja.
Aber jetzt verkaufen wir das Ding als Carlens, eben als Filter, um die Reflexion, damit die Autos geil aussehen, damit die Sonneneinstrahlung und so nicht stören. Und dann hat man einen ganz klaren Use Case. Ne?
Ja.
Also ich klippe das Ding drauf, meine Karre sieht gut aus.
Ja.
Elevator Pitch.
Ja, ja.
Ja, und dementsprechend habe ich eine ganz klare Zielgruppe. Und schon hoffe ich, dass das Produkt ein Erfolg wird. Es kommt in 2 Wochen raus und ja, wir werden sehen. Wenn nicht, gut, war es halt ein Versuch. Ne?
Ja, und das ist, glaube ich, das Mindset auch so. Also man muss Dinge halt tun. Schau mal, ich denke mir das ganz oft so, also auch nochmal Pareto, ich bin ja eher so ein Perfektionist, also ich mache schon auch immer ein bisschen zu lang, ich müsste auch früher rausgehen teilweise mit Sachen.
Ja, ich hau
auch immer raus. Aber die Frage ist ja immer so, es kann ja erst auf Resonanz treffen, wenn es draußen ist.
Also ja, du weißt es nicht.
So.
Das war ja mit meiner Academy genauso. Ich habe mich 3 Monate ins Filmstudio gesetzt, irgendwie ein paar hundert Videos aufgenommen.
Muss man auch sagen, brachiales Filmstudio, kann man auch mal sagen. Ne?
Danke. Ja, wir haben die Halle erweitert, weil wir mehr Lagerfläche brauchen. Und da wir in der ersten Etage das Lager haben, weil wir irgendwie damals gedacht haben, es reicht, auf jeden Fall müssen wir alles nach oben schaffen. Und da war unten halt im Erdgeschoss noch Platz. Und da habe ich gesagt, gut, ich bin ja Filmfreund, also mache ich da ein Filmstudio rein.
Ja.
Und das hat sich dann auch so, als wie genau wie der Beach, hat sich das so entwickelt.
Ich würde sagen, so ist es eigentlich so das europäische Zentrallager in Sachen Stative, Kamera, Objektive.
Und Aperture-Leuchten, genau.
Eine Bühne gibt es dann auch.
Ja, Bühne, genau, alles. Also ja, natürlich auch wieder für den einen oder anderen Promi interessant, mal hier vorbeizukommen. Wir haben ich glaube, wie gesagt, waren schon etliche Leute hier, aber man kann ja halt wirklich Content produzieren, den man dann auch wieder entsprechend professionell nutzen kann.
Ja.
Und ist ja auch alles unkompliziert. Man kann sich hier in ein Filmstudio einschließen, Content produzieren und
also ich sag dir auch ganz ehrlich, also hier wirkt auch alles unkompliziert. Ja, gestern ist der Postbote in den See hier reingesprungen, so alle sind entspannt. Und ich habe auch so das Gefühl, also hier kannst du einfach herfahren. So, also.
Ja, also wir sind da auch offen entsprechend. Wir wollen natürlich jetzt nicht Hans und Franz hier sitzen haben,
ja,
aber
ja,
das ist klar, also es muss natürlich schon ein gewisses Maß haben, aber das ist ja auch das Schöne. Am Beach haben alle Leute gleich gute Laune. Es ist einfach ein lockeres Feeling, man fühlt sich ja so ein bisschen wie im Urlaub und allein das für Geschäftsverhandlungen ist es doch super. Als wenn ich in so einem stinkenden Büro sitze oder so bei so einem Wetter. Dann setzt man sich hier draußen an die Beachbar,
trinkt,
ja genau, geht in die Sauna. Ja gut. die zwar vorhanden ist, aber ich weiß nicht, ob ich das direkt machen würde.
Die haben noch vergessen in der Aufzählung.
Genau, die haben noch vergessen in der Aufzählung. Ja, und aber wie gesagt, man kann halt gechillt hier Gespräche führen, ist alles gleich locker, also insofern doch auch Mehrwert. Ne?
Ja.
Und dementsprechend auch alles natürlich hier akzeptiert und abgenommen vom Finanzamt. Ja, als vertragsfördernde Maßnahme. Nein, ist ja auch so. Wir nutzen es ja auch als Foto- und Filmlocation. Das wird ja auch entsprechend umgesetzt hier in etlichen Werbevideos.
Aber es ist trotzdem ein Kampf, oder? Mit dem Finanzamt.
Also ja, ist ja immer. Aber damals sind wir angefangen in einem Einfamilienhaus. Da hatten wir einen riesen Billardtisch. Haben uns geholt. Ich liebte es, Billard zu spielen. So ein riesen Billardtisch stand im Wohnzimmer. Und den haben wir auch für die Firma gekauft. Und der ist auch abgesetzt worden als vertragsfördernde Maßnahmen. Weil wir immer gesagt haben, hier kommen irgendwelche Leute, die mit uns Verträge machen wollen. War auch so. Man hat eine Partie Billard gespielt. Die Leute waren locker. Gut, hat den Vertrag abgeschlossen. Wieder irgendwie eine Lizenz für ein Softwareprodukt. Mhm. Und das hat das Finanzamt auch damals anerkannt.
Und ist der Ferrari auch eine vertragsfördernde Maßnahme?
Der läuft nicht auf die Firma. Ne?
Da bin ich noch an der Argumentation dran. Da habe ich immer wieder Probleme.
Ich, generell mit Firmenautos also ist immer sowieso eine Sache. Ne? Das ist, glaube ich, dann immer so der erste Angriffspunkt beim Prüfer. Und deswegen habe ich gesagt, bei Firmenautos, wenn ihr in Prüfung kommt und der Prüfer sieht ein entsprechendes Auto hier stehen, dann sage ich, den Stress tue ich mir aber gar nicht an.
Ja, dann privat raus.
Gehört nicht zur Firma.
So, was ich immer wieder lese, ich glaube, das ist so ein Satz, der dich auch hart im Herzen trifft. Das ist doch alles Dropshipping.
Ja, ganz oft höre ich das.
Ja, so viele Kommentare. Ne?
Ja,
also immer. Leute, das kann man vielleicht schon mal sagen. Ich war jetzt da hinten im Lager. Also der Einzige, der dropshippt, ist Axis aus Rosendahl direkt von hier aus. Da liegt Ware rum ohne Ende.
Ja, ich meine, ich kann mich auch nicht mehr darüber aufregen mittlerweile. Ich meine, das ist ja auch, das Problem, was ich hier habe, ist, ich mache ja verschiedene Geschichten. Ich mache ja einmal die Apple Watch Armbänder und dann verkaufe ich Online-Kurse. Und dementsprechend machen wir auch verschiedene Werbeauftritte auf TikTok zum Beispiel. Ja. Und dann kommen Kommentare, gestern wollte der Typ mir noch Armbänder verkaufen. Heute will man einen Online-Kurs verkaufen, ne? Ja. Fake. Und so, ne?
Aber wie gehst du damit um? Weil das ist ja auch oft so, oder auch Betrüger scheinen dann und so. Ne?
Also ich antworte tatsächlich noch viel auf solche Kommentare, versuche da sachlich irgendwas klarzustellen, aber es ist ja sowieso eigentlich ziemlich sinnlos, weil dann kommt wieder irgendwas anderes. Mittlerweile ist es mir egal, ich lösche auch diese Kommentare nicht mehr, habe ich am Anfang auch gelöscht, aber letztlich ist es dann auch schon wieder natürlich für den Algorithmus wird es geführt, Engagement. Ne? Mittlerweile stehe ich da drüber, weil letztlich, ich weiß ja, was ich mache und was ich tue und wenn da irgendjemand, den ich nicht kenne, irgendwas schreibt, ich meine, das ist sowieso, egal was du machst, du hast immer Neider und Leute, die es dir nicht gönnen und da wir sowieso immer crazy unterwegs waren, ich sage damals in einem Einfamilienhaus mit einem Startup, die ganze Nachbarschaft auf Trab gehalten haben, wir waren sowieso immer schon die komischen Verrückten irgendwo und da gewöhnt man sich natürlich nach vielen Jahren dran und macht dann gerade noch so Sachen, die ein bisschen crazy sind.
Also mir macht das mittlerweile auch richtig Bock.
Ja, ich habe da auch Bock drauf, wie gesagt, sei es nur der Jetski oder wie gesagt, der Beach oder irgendwelche anderen Dinger, einfach machen, Bock drauf haben und für irgendwas ist es schon gut. Und ich sag mal,
ich so dran und dann denke ich mir so, da denken sie jetzt auch wieder, spinnt er wieder ganz und dann denke ich mir so, geil.
Ja, eben, sehe ich genauso. Und deswegen fand ich auch deine Leichenwagennummer total geil. Ne? Ich sage so, gut, wir passen zusammen.
Ja, voll.
Irgendwie so und ich weiß nicht, und letztlich muss man einfach gucken, was bei rumkommt. Wie gesagt, plötzlich steht dann halt mal wieder irgendwie auch jemand hier, sei es nur ein Promi oder sonst was und dann, mit dem könnte ich ja was machen oder so. Ja. Ne? Zum Beispiel auch diese mit Olli Pocher, die Nummer und Mola Adebisi. Mola rief mich an und sagte, boah, wir kommen mal morgen vorbei.
Auch mit
ja, genau. Mola sagte nur, ich komme mit Olli vorbei, wir müssen ein bisschen Content drehen bei
und
dir.
Und du wusstest aber gar nicht, was für Olli.
Ich wusste gar nicht, was für ein Olli. Und in einer Stunde sind wir da. Ne? Und ich so, okay, gut. Komm. Dann stand Olli Pocher vor der Tür mit Mola. Ich so, okay, was wollt ihr? Ja, wir müssen für unsere Show Content drehen. Ich so, ja, wann? Jetzt. Und 5 Minuten später klingelt es. Wer bist du denn? Matze Knob. Ich drehe auch mit. Ne? Ja gut, komm rein. Was macht ihr? Ja, Modern Talking. Und dann haben die zwei erstmal eine Modern Talking Persiflage da gemacht. Voll geil geworden. So mit einem Weihnachtslied. So.
Aber das ist jetzt keine Auftragsproduktion.
Nee, das war einfach so, just for fun
da
haben wir das gemacht. Da fließt kein Geld. Wir haben einfach Bock drauf und
schau mal, das finde ich auch so spannend, wenn man denkt ja immer in diesen Kategorien. Ja. Das sind halt alles auch nur Menschen.
Genau, genau. Und dann haben wir das halt gemacht, den Content für Ollis Show produziert hier. Ein Großteil der Show kam wirklich hier von uns aus dem Studio dann hier. Und dann habe ich natürlich auch viel Material behind the scenes mitgefilmt. Meine Prämisse ist immer, wenn ihr irgendwas macht, darf ich filmen, wie ihr es macht.
Klar.
Und dann habe ich natürlich Content für meine Leute. Das heißt, ich kann dann meinen Leuten wieder zeigen, so, okay, die Szene haben wir es da gemacht.
Geben
mit dem Greenscreen haben wir Folgendes gemacht. Und hier ist die Kameraeinstellung. Ich gehe dann immer so ein bisschen rum, meistens mit dem iPhone und filme so ein bisschen behind the scenes. Und dann habe ich halt wieder Content.
Ja.
Und den Content kann ich für alles Mögliche nutzen. Im Zweifel jetzt für meine Werbevideos, für meine Academy halt. Und
wir haben heute auch schon gesagt, wir machen jetzt dann im Anschluss noch ein Video hier zu dem Podcast.
Genau, wenn wir schon mal sitzen, dann nehmen wir den Content gleich mit. Wie macht man hier einen Videopodcast? Interessiert meine Leute. Ne?
Aber weißt du, das ist so, und da finde ich auch eine ganz spannende Mischung. Das hat ja auch wieder was mit Unternehmen. Da sind wir schon wieder beim Unternehmen statt unterlassen. Du machst es halt einfach. Du kannst jetzt auch einfach nichts machen, so, ne?
Genau, ich brauche das hier letztlich alles nicht machen. Ich mache ja, weil ich ja Bock drauf habe. Viele sagen ja auch, warum tust du dir das noch an? Wenn mal irgendwie, es passiert ja immer was. Man hat mal wieder hier ein Personalproblem oder irgendwie eine Technik stürzt ab. Irgendwas ist ja immer mal.
Ja.
Ne? Und dann richtet man sich im Moment auf, weil das ist aufregend. Mittlerweile stehe ich da fast drüber, aber es ist trotzdem nervig. Zum Beispiel irgendwie gestern wurden die Paket-Tracking-Nummer nicht gescheit übertragen. Da muss man wieder irgendwie mit dem Techniker sprechen. Da muss einer kommen. Das ist schon nervig. Und dann kommt halt natürlich, wenn man mal einmal kurz so ein bisschen grimmelig ist, die Frage, warum tust du das noch an? Mhm. Ja, weil irgendwie die die Möglichkeiten sind halt schon faszinierend, was man jeder Tag ist neu. Voll. Und jeder Tag ist spannend. Ne?
Ja, das haben wir gestern auch gesagt. Ne? Das ist
allein,
so
dass
geil,
wir jetzt hier sitzen, dass wir gestern Abend einen geilen Abend hatten hier bei Tobit, dass wir bei Tobit nachts durchs Gebäude geschlichen sind und geile TikToks gedreht haben. Müsst ihr euch angucken. Und das sind auch Momente, die sind auch klasse. Die hat man halt nicht, wenn ich nur zu Hause rumsitze und mich auf dem ausruhe, was ich habe. Das ist auch unspannend.
Und das meine ich eben. Ja? Schau mal, also ich sitze oft dran und kann mich an so viele geile Sachen erinnern. Ja. Aber die funktionieren dann nur, wenn man dem Leben zugewandt ist.
Ja, eben, ne? Genau. Ja. Oder auch, wie gesagt, bei den ganzen Film-Action, die man da macht, da passiert immer irgendwas. Und dann trifft man wieder den und jenes und kriegt die Location. Ist doch geil. Ist doch voll geil. Also das ist doch das Leben. Ja. Wer weiß, was nächste Woche ist.
Voll. Und weißt du, was mich da schon auch begeistert hat? Das habe ich gerade wieder auf meinen Zettel geguckt, aber es fällt mir nochmal was ein. Du hast gestern öfters so gesagt, ja, das könnte man ja auch alles noch machen. Aber mir reicht's ja auch. Und das finde ich zum Beispiel auch einen ganz spannenden Punkt, weil du unternimmst ja unglaublich viel, aber du hast trotzdem so eine gewisse, also du bist zufrieden, Genügsamkeit.
Genau, also ich brauche nicht mehr die Weltherrschaft. Ich brauche nicht irgendwie 10 geile Autos, irgendwie noch ein größeres Firmengebäude, 100 Leute mehr Personal. Es reicht mir wirklich, was ich tue. Ich habe da Bock drauf.
Ich bin
voll zufrieden. Ne?
Ja.
Also, ich stürze mich halt auf meine Projekte. Wenn ich aber merke, jetzt ist das eine Projekt zu viel, dann fahre ich das auch mal runter. Und ich merke ja, wo mein Limit ist. Ich merke ja, worauf ich Bock habe. Und wenn es mir zu viel wird, dann brauche ich auch mal Ruhe. Ne?
Ja.
Und dann ist halt, klar, könnte man machen, das eine oder andere, aber dann meist halt irgendwann oder so. Also Ideen habe ich genug. Also ich sag mal, wir hatten gestern auch so ein paar coole Label-Ideen, was man da machen kann.
Wir haben schon wieder Ideen.
Genau, wir haben da noch so eine coole Label, die in der Mottenkiste noch liegen.
Da wird es vielleicht
doch
noch mal ein Joint Venture geben.
Ja, also es klingt sehr spannend. Da habe ich auch voll Bock drauf, muss ich sagen. Das wäre noch so ein Projekt, wo ich sage, okay.
Ja, da passt allein der Name schon so.
Ja, der Name ist geil, mein geilen Markennamen. Ja.
Vielleicht erzählen wir euch da was von den nächsten Wochen. Das habe ich hier noch stehen. Ah ja, das fand ich auch ganz spannend. Wofür brauche ich noch Influencer, wenn es KI gibt? Hast du gestern gepostet, da hast du so ein KI-Video gemacht.
Richtig. Also wir haben ja öfters über gewisse Plattformen Influencer-Videos eingekauft und die waren aber zum größten Teil tatsächlich Schrott. Also ich sag mal, wenn ich 10 Videos kaufe, ist davon eins vielleicht gut, wo ich Material daraus gebrauchen kann. Und mittlerweile tatsächlich kann ich ja viel Content auch hier am Beach produzieren.
Ja.
Und letztlich, Influencer-Content ist eh gescriptet. Und man sagt zwar, Influencer-Content ist das der geile Scheiß jetzt, um in der Werbung noch etwas zu reißen, aber ich bin da nicht so der Meinung. Und wenn ich jetzt sehe, was jetzt mit KI, zum Beispiel mit Googles VO3 möglich ist, habe ich ja gestern ein paar Videos mal mit probiert. Irgendwie Mädel schwimmt im Pool mit einem Arktisband. Ich kann mir keinen Sommer mehr ohne Arktisband vorstellen oder was auch immer sie dann sagt. Oder der Eisbär schwimmt im Pool mit dem Arktisband und Bock auf eine Erfrischung oder irgendwas. Also man kann mittlerweile alles ziemlich realistisch darstellen. Und wenn wir jetzt noch mal ein halbes Jahr weiter gucken, wird das ja noch viel krasser. Und für mich ist jetzt wirklich eigentlich so die Entscheidung, warum soll ich mich mit Influencern rumschlagen, denen ich erstmal ewig erklären muss, wie das funktioniert. Dann schicken die mir Videos, wo ich sage, boah, nee, geht gar nicht. Ne? Und dann da habe ich überhaupt keinen Bock.
Der eine war hier auch gut, der auf Arabisch gesagt hat, dass die Apple Watch mit dabei
ist. Ja, das war zum Beispiel, da sind wir bei TikTok Shop. Das ist auch so ein Thema, da haben wir uns auch auf Influencer eingelassen. Also TikTok Shop waren wir, muss ich kurz dabei sagen, wir waren mit der Launchpartner. Wir haben Anfang, ich glaube, 600 Muster verschickt von Arktisband-Armbändern.
Also man konnte quasi Muster verschicken und die haben das an Influencer
zugeteilt. Genau, die haben das an Influencern zugeteilt, die man sich auch noch aussuchen konnte und die sollen dann ein Video drüber machen und bekommen eine Provision über alle Verkäufe.
Ja.
Super Konzept. Wir haben gesagt, boah, jetzt können wir die Arktisband-Armbänder richtig schön in die Breite ausweiten. Ich habe das schon gesehen, jedes dritte Video ist irgendein Influencer, der ein Arktisband auspackt und sagt, wie geil das ist.
TikTok-Shop war auch wieder Goldgräberstimmung.
Ja, ich war voll dabei. Ich war voll gehypt. Wir hatten, ich glaube, wie gesagt, 600 Muster verschickt. Wir waren total dabei. Ich war voll auf TikTok-Shop. Wir hatten alles installiert.
Ja.
Es ging los. Die ersten Influencer-Videos kamen. Ich gucke mir die an. Mixer knetet Teig. Ich sag, schmeißt du jetzt das Armband da rein? Nein, Mixer knetet Teig, 15 Sekunden. Das war's. Ich so, hä?
Mit unten Link?
Mit Link zum Arktisband. Nächste Video, eine Torwand. Einer schießt auf eine Torwand. Ich sag, wo ist das Arktisband? Ne? Von diesen Videos gab es irgendwie 150.
No.
Das war einfach nur eine Abzocke. Die Leute wollten die Armbänder haben und haben irgendein Video hochgeladen und dann verlinkt. Ich sag, Leute, TikTok, das geht nicht. Ja, wir sind dran. Gut. Und dann kam ein Video, wir hatten auf dieses Video 300 Verkäufe am ersten Tag. Ich so, geil, jetzt geht's los.
Das ist die Winning Ad.
Ja, hat jemand in einer Sprache, die mir nicht heimisch ist, ein Armband vorgestellt? Ich sag, boah, der zeigt das aber schön.
Das war auch ein Arktisband?
Das war auch ein Arktisband, der hat das gezeigt mit der Apple Watch dran und super. Und dann kam die Bestellung. Ich sag, unser bester Mann. Und dann kamen plötzlich die Retourenanfragen. Ich so, ja, ihr Betrüger, da ist ja gar keine Uhr dabei. Ich so, ja, wir verkaufen nur die Armbänder. Im Video wird aber gesagt, die Uhr ist kostenlos dabei. Dann kamen dann diese, ich weiß nicht, 200 Retouren und alle mit einer 1-Sterne-Bewertung. Ihr Abzocker, ihr Hurensöhne und sonstiges.
Und jetzt ist aber das Problem bei dir mit den Bewertungen auch, ne?
Ja, jetzt habe ich die miesen Bewertungen. Und ich so, TikTok, Da ist ein Betrüger, der erzählt, dass die Uhr kostenlos dabei ist. Da haben wir nichts mit zu tun.
Ja.
Das Video ist bis heute online. Der Typ verkauft quasi weiter. Wir haben natürlich gestoppt. Wir haben das Produkt aus dem Sortiment. Genau. Stoppt, ja. Er hat aber seine Provision offensichtlich bekommen, so wie es scheint, weil die wurde uns abgebucht. Das heißt, er hat noch seine Affiliate-Provision bekommen. Und das Geilste ist, der Typ macht im Internet einen Kurs, wie werde ich online reich durch Affiliate-Marketing.
Da ist wieder so einer.
Und wir fühlten uns voll abgezockt. Und ja, wir entsprechend natürlich abgestürzt bei TikTok.
Wir waren voll abgezockt.
Wir waren voll abgezockt.
Ist ja auch eine Straftat,
wir haben,
ne?
Wir haben voll im Ban gekriegt auch und stehen voll mies da, als der Loser-Shop. Und geht's noch?
Wir haben es
da. Jedenfalls, wir standen noch voll da als der Loser-Shop. Und jetzt mussten wir wieder neu durchstarten. Mit dem Ergebnis, wir kriegen im Moment noch so ein, zwei TikTok-Shop-Bestellungen am Tag.
Ja.
Und davon wird die Hälfte wieder zurückgeschickt, weil irgendwie, keine Ahnung, was nicht funktioniert. Also ich bin ziemlich.
Ich bin da sehr enttäuscht. TikTok-Shop, aber ja, ich kenne niemanden, der tatsächlich nachhaltig damit jetzt zufrieden
ist. Also ich setze jetzt noch die Hoffnung auf unser Carlens-Produkt. Das ist eigentlich das perfekte Produkt für TikTok-Shop. Wenn das ein Knaller wird, bleibe ich dabei. Ansonsten machen wir den Shop zu.
Aber weißt du, der Gag ist ja der, das Carlens-Produkt. Das sehe ich da auch. Günstig, klein und so weiter. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es allein schon reicht, quasi Content-Marketing zu machen auf TikTok für das Produkt und dann einfach du kannst ja auch einen Produktlink in deinen Aktien-Shop
Genau. Ne? Ja, klar, nur weil TikTok-Shop ist der letzte Scheiß. Man kann direkt in der App kaufen.
Haben wir,
genau, wäre meine Idee. Ich meine, es kostet ja auch jeden Monat Geld. Wir müssen ja auch für die Anwendungs-App Geld zahlen und so. Ja. Insofern, also das war leider bis jetzt uns kein Erfolg. Vielleicht sind wir auch einer der wenigen, aber wie gesagt, bei uns läuft es derzeit leider nicht.
Ja. Ich habe mir hier als letzte Frage noch aufgeschrieben, funktioniert Arktis.de auch ohne Rainer?
Nein.
Nein.
Dementsprechend.
Ganz einfache Antwort.
Ganz einfache Antwort. Nein, es wird ja auch keine Nachfolge geben. Wenn ich irgendwann keinen Bock mehr habe, mache ich den Laden zufällig.
Ja. Das hat mich gestern auch begeistert. Du hast auch gesagt, weil ich gesagt habe, Temo, Shein und so, wie schaut's da aus? Und hast du gesagt, ich mache so lange, wie es mir Spaß macht.
Genau, ich mache so lange, wie es Spaß hat. Ansonsten wird die Seite irgendwie was anzeigen, aber sie wird auch nicht verkauft oder sonstiges. Ja. Ich habe dann einfach keinen Bock mehr, fertig.
Aber was ich damit auch so ein bisschen fragen will, gibt's ich habe so ein Notfalldokument. Schau mal, da ist hier so ein Zettel drin in meiner Laptoptasche und mit diesem Zettel kannst du die Firma übernehmen bei mir. Also wenn
habe ich auch.
Hast du auch.
Habe ich auch. Also wenn mir was passiert, weiß jeder, was zu tun ist hier dann letztlich.
Machst
dann.
Du das auch über den Passwortmanager dann auch quasi? Oder,
ich habe da tatsächlich ausgedruckte Zettel in der Mappe, habe ich da stehen, die meine Frau quasi dann kriegt. Und genau,
weil ich habe auch tatsächlich drei Orte, wo das ist bei meinem Prokurist.
Genau,
ist im Büro,
weil das ist einfach, das ist wichtig, dass einfach dann...
Das gehört auch zur Verantwortung von dem Unternehmen.
Ja, finde ich auch, weil das ist ja meine Verantwortung, weil sonst stehen ja alle lost rum und wissen nicht, was ist. So. Ich kann ja jetzt auch gleich von der Liege kippen und dann war's das. Ja. Was passiert dann?
Und wir
dann
sind ja beide den über 600 PS Autos zugewandt.
Ja, ist ja auch so. Und da muss man einfach ein bisschen entsprechend dann realistisch das Ganze sehen, aber wie gesagt, ich mache mir keine Illusion, dass der Laden irgendwie dann weitergeführt wird, großartig von jemandem anders oder dass ich dann wirklich keinen Bock mehr habe.
Mit Millionen Exit.
Wenn ich dann irgendwie mache ich dann mit 80 den Millionen Exit oder irgendwas, dann habe ich die Kohle und weiß nicht, was ich mit anfangen kann.
Und dann ist es langweilig.
Ja, ist mir langweilig. Ja. Nee, deswegen, ich mache das so lange, wie ich Bock habe und so muss das sein, finde ich.
Ach, das finde ich ein wunderschönes Schlusswort. Rainer, am Schluss ist es bei Apparat immer so, dass ich dem Gast einen Apparat gebe, einen Rat fürs Leben und der Gast gibt mir den Rat fürs Leben.
Okay, ich dachte, du springst im Pool oder so.
Das mache ich nach dem Livestream jetzt. Ja, Rainer, also ich erlebe dich unglaublich lebensfroh und ich würde dir wünschen oder ich würde dir auch raten, dass du einfach genauso bleibst, wie du bist. Und dass du so wandlungsfähig bleibst. Weil ich glaube, es wird mit dem Alter immer schwieriger mit der Wandlungsfähigkeit auch. Und es wird ja auch wild. Ne? Also ich merke ja jetzt schon, ich bin jetzt 40, aber ich merke jetzt schon teilweise, wenn mir mein Azubi was erzählt, dann denke ich mir so, es könnte jetzt irgendwann mal der Punkt kommen, wo ich es nicht mehr ganz kapiere. So.
Okay.
Ja, ich glaube, selber merkt man es dann auch manchmal nicht so. Ne?
Also mit neuen Techniken war ich ja immer schon zugewandt. Weil ich bin immer hype, wenn was Neues ist, immer sofort. Deswegen, ich freue mich schon auf die humanoiden Roboter. Wenn die kommen, ich bin der Erste, der die Dinger hat.
Ich sehe hier auch schon einen.
Und wenn die hier am Beach nur den Sand haken, das scheißegal, ich kaufe die ersten, sobald es die gibt.
Ja, das passt auch sehr gut hier dazu.
Ja, die brauche ich.
Ja. Was hast du für einen Rat für mich?
Ja, dass ich den gleichen, bleib so wie du bist, du machst das super und auch durch deine lebensfrohe und lebensbejahende Art, das finde ich sensationell. Du reißt die Leute mit, kannst die Leute begeistern und mach genauso weiter.
So machen wir das.
Ja.
Und jetzt haben wir beschlossen, wir machen da jetzt eine jährliche Serie draus. Immer wenn hier der Beach eröffnet wird,
Beach Opening.
wenn die Jackie und Co. alle reinspringen müssen.
Wenn meine Leute wieder den Pool haken oder fegen müssen,
dann unter Wasser. Rosendahl und besuch dich und dann machen wir eine Folge und schauen, wie es 2026
fühl dich eingeladen, auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne.
Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
Ja, Anna. Mir auch.
Danke dir.
Ja, ich danke dir.
Bis bald.
Wir sehen uns im Pool.